Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Korbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Sozialwissenschaftlerin Esra Küçük, Geschäftsführerin der Allianz Kulturstiftung, vorher im Direktorium des Maxim Gorki Theaters in Berlin und auch, das sei erwähnt, die Initiatorin der Jungen Islamkonferenz. Ich grüße Sie, schönen guten Tag.
Ich grüße Sie auch. Guten Tag, Herr Frenzel.
Ich freue mich auf unser Gespräch über das, was heute gesprächswertig ist. Und da gibt es eine Frage, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, möglicherweise auch schon am Küchentisch diskutiert haben seit gestern Nachmittag. AstraZeneca, der Impfstoff, der jetzt erstmal auf Eis liegt. Frau Küçük, ich frage Sie mal stellvertretend, wenn jetzt ein freundlich lächelnder Arzt vor Ihnen stünde mit der Spritze in der Hand, würden Sie Ja sagen? Würden Sie sich gerade mit AstraZeneca impfen lassen?
Ich mache selten die Erfahrung, dass freundliche Ärzte mit Spritze vor mir stehen, aber ich stelle es mir jetzt trotzdem einmal vor und ich würde Ja sagen. Also ich finde die Argumentation, die wir heute Morgen auch von Karl Lauterbach gehört haben, sehr einleuchtend, dass sozusagen gewisse Fälle jetzt hier untersucht werden müssen, um nochmal herauszufinden, wo genau sozusagen der Zusammenhang zu dem Impfstoff ist, ist völlig klar. Aber aufgrund der geringen Fallzahl, mit der wir es hier derzeit zu tun haben, wäre es für mich, glaube ich, ohne Gesundheitsexpertin zu sein, schlüssiger gewesen, erstmal die Personen auszuschließen, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, mit Reaktionen auf diesen Impfstoff zu reagieren. In meinem Falle wäre das wahrscheinlich nach den Zahlen zu urteilen nicht so. Deswegen hätte ich diesen Impfstoff sehr gerne, wenn ich denn an der Reihe gewesen wäre, angenommen.
Wir bleiben auf jeden Fall natürlich erstmal im Konjunktiv in doppelter Hinsicht. Sie sind Jahrgang 1983 und der Impfstoff ist natürlich nicht zugelassen oder vielmehr gerade ausgesetzt, die Zulassung oder die Anwendung. Wir werden uns das gleich mal genauer anschauen, was für diese Entscheidung AstraZeneca jetzt erstmal nicht zu nutzen spricht, was dagegen spricht und so noch manch andere Frage, die sich heute stellt. Und für den Fall, dass Ihr Bluthochdruck zu niedrig sein sollte an diesem Tag, wir reden auch über Identitätspolitik. Schönen guten Tag. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf die Themen dieses Tages gemeinsam mit Esra Küçük, Geschäftsführerin der Allianz Kulturstiftung, eine der führenden jungen Intellektuellen, wie das Manager-Magazin mal über sie geschrieben hat. Großes Thema, großer Aufreger, einmal mehr AstraZeneca, der Corona-Impfstoff, der jetzt erstmal nicht genutzt wird in Deutschland, bis mögliche Risiken geklärt sind. Das hat Jens Spahn so beschlossen. Der Gesundheitsminister erfolgt dem Rat der Experten des Paul-Ehrlich-Institutes, erntet aber viel, viel Kritik, vor allem für das politische Hin und Her. Frau Küçük, ist diese Kritik aus Ihrer Sicht berechtigt?
Ja, also ich finde, es ist berechtigt, dass man diese Entscheidung hinterfragt. Ich denke, die Entscheidung ist erst einmal nachvollziehbar, dass es sich hier um eine Abwägungsfrage handelt. Also die Abwägung zwischen dem Aussetzung der Impfung und damit ja auch das, das mögliche zusätzliche Todesfälle dadurch entstehen, in der Abwägungsfrage zu den möglichen Konsequenzen von AstraZeneca. Ich hätte es eher verstanden, wenn man im Schnelltempo untersucht, den Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und den Konsequenzen. Jetzt haben wir einen großen Image-Schaden natürlich, dass diese Impfung jetzt wieder schwerlich auf den Markt kommen wird. Ich bin keine Gesundheitsexpertin. Diese Abwägungsfrage hätte ich wahrscheinlich schlüssiger gefunden, wenn wir die Zahlen dazu haben, dann den Impfstoff vom Markt zu nehmen. Aber ich kann dieses Vorgehen auch erstmal so nachempfinden.
Ich fürchte, das ist so eine Entscheidung, egal in welche Richtung sie getroffen worden wäre und worden ist. Sie erntet einfach Kritik. Und ich fand interessant heute, ich schaue immer gerne auch auf die Bild-Zeitung, um so ein bisschen so die Stimmungslagen aufzugreifen, wie sachlich die Schlagzeile da heute war. Aus Angst vor Nebenwirkungen, Impfstoff für AstraZeneca wird gestoppt. Das ist ja sonst gerne da mal anders. Da wird draufgehauen, Impfchaos, andere Worte fallen da. Wahrscheinlich, weil viele ahnen, egal wie du es gerade entscheidest, es könnte falsch sein. Schauen wir uns dieses Für und Wider mal genauer an. Meine Kollegin Heike Bredol hat recherchiert. Heike, fangen wir mal auf der Seite an, im Sinne der Entscheidung, wie sie getroffen wurde. Was spricht denn dafür, den Impfstoff von AstraZeneca gerade eben nicht zu nutzen?
In einer speziellen Form von sehr seltenen Hirnvenenthrombosen, also Blutgerinnseln im Gehirn, in einem zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung mit AstraZeneca, also bis ungefähr 2 Wochen nach der Impfung. Allerdings bislang in sehr, sehr geringem Umfang. Bei 1,6 Millionen Impfungen mit AstraZeneca in Deutschland sind bislang 7 Fälle von Thrombosen bekannt. Und jetzt soll eben überprüft werden, ob es eine zufällige Häufung ist oder eine seltene, aber eben gravierende Nebenwirkung.
Und was und wer spricht dagegen? Wir haben jetzt schon einige Argumente von Frau Kütschek auch gehört.
Die Argumente, die für einen Stopp sprechen, sind ja klar, dass man eben überprüfen muss, ob es eine gravierende Nebenwirkung ist. Und deswegen haben eben Deutschland, Dänemark, Schweden, Spanien, Frankreich und viele andere europäische Länder die Impfung gestoppt. Darüber gab es natürlich Diskussionen. Gegen den Stopp hat sich Vorsitzende des Weltärztebundes ausgesprochen, Frank Montgomery. Der hat die Entscheidung kritisiert, weil er findet, dass diese Thrombosen und Lungenembolien nicht unbedingt was mit der Impfung zu tun haben müssen und eben dieser Image-Schaden für den Impfstoff groß ist. Und der Schaden, also der entsteht durch die Aussetzung der Impfung, ist natürlich auch groß. Das ist leicht zu errechnen, wie viele Menschen werden sterben, weil sie eben später oder nicht geimpft werden.
Also wenn wir jetzt mal auf Deutschland sehen, wir haben etwa 1,7 Millionen Verimpfungen von AstraZeneca. 7 potenzielle dieser Thrombosen haben wir gefunden. Das ist sozusagen ein Fall pro 1 Million. Wenn das sich bestätigt, sind 10% dieser Fälle etwa tödlich, also eine von 1 Million Personen. Aber in Deutschland sind 1.000 von 1 Million Menschen mittlerweile an Covid gestorben. Also das nur mal, um die Größenordnung zu sehen.
Genau, das war der RKI-Fachmann Dirk Brockmann. Für den wäre die Kosten-Nutzen-Abwägung auch anders ausgefallen. Anders hat es auch, sieht es auch Karl Lauterbach, der die Entscheidung kritisiert hat.
Ja, wenn ich den gerade mal aufnehme, Karl Lauterbach, der auf verschiedenen Kanälen aufgetreten ist, unter anderem auch im Deutschlandfunk heute Morgen, Frau Kütschek, er hat da eben davon gesprochen, wie wir jetzt auch unterschiedlich schon argumentativ gehört haben, auch von Ihnen, das Risiko ist dann letztendlich doch geringer als der Nutzen. Das stimmt natürlich für alle, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an die Fälle denke, wo es wirklich zum Todesfall gekommen ist für diese Menschen selbst und für deren Angehörigen, ist das natürlich eine ganz andere Perspektive.
Das ist klar und diese Abwägungsfrage ist deswegen ja auch in guten Händen bei dem Fachexperten zu dieser Frage. Ich denke nur, dass wir gerade gesamtgesellschaftlich so stark darüber diskutieren, hat auch was damit zu tun, dass das Vertrauen verloren gegangen ist in das Gesamt-Corona-Management. Das, wenn wir uns sozusagen die großen Themen angucken im Corona-Management, ob es die Maskenbeschaffung, die Impfung, die Testung sind, die großen zentralen Bereiche, in denen viel Enttäuschung da ist im Management der Bundesregierung, vieles als viel zu spät derzeit wahrgenommen wird. Deswegen wird jetzt auf diese konkrete Entscheidung so kritisch geschaut. Ich denke, diese Abwägung ist in der Tat richtig in den Händen der Fachexperten. Mich hat nur persönlich die Erklärung von Karl Lauterbach heute Morgen überzeugt, dass wir hätten vielleicht auch noch ein bisschen mehr Evidenzen gebraucht, um diese Entscheidung wirklich zu treffen, sie vom Markt zu nehmen. Und man hätte ja auch erst einmal entscheiden können, gewisse Risikopersonen auch in diesem Thrombosefeld nicht damit zu impfen.
Wenn ich mir so die Reaktion anschaue, gerade auch in sozialen Netzwerken wie Twitter, da gibt es viel Aufregung darum, gerade auch bei Frauen, aber nicht nur bei Frauen, dass diese Thrombosegefahr, die offenbar bei der Antibabypille ganz normal ist, dass sie da in Kauf genommen wird und hier so schnell die Notbremse gezogen wird, Heike Bredul. Aber da gibt es einen kleinen Unterschied, den man doch benennen muss.
Ja, also medizinisch kann ich es jetzt nicht perfekt erklären, aber es ist tatsächlich so, dass die Thrombosen, die bei der Antibabypille ja relativ häufig auftreten, eben weit nicht so gravierend sind. Und man kann medizinisch auch eben viel mehr machen. Es gibt bei Weitem nicht so viele Todesfälle durch diese Thrombosen, die durch die Antibabypille entstehen, wie jetzt diese Hirnvenenthrombosen, die wohl im Zusammenhang mit AstraZeneca aufgetreten sind.
Heike Bredul, danke für diese Information. Esra Kütschek, danke bis hierhin. AstraZeneca ist ein Thema, die Sorge vor der dritten Welle ein anderes. Ich male jetzt mal das Bild, wie es idealerweise hätte kommen sollen. Nach dem Winter des harten Lockdowns, nämlich ein Frühling der Lockerung, genug Sonne und genug Impfung, um die Infektionszahlen sinken zu lassen. Wir sehen gerade jeden Tag ein bisschen mehr, nicht nur durch den Wetterbericht und den Impfstand. Es kommt anders. Die Inzidenz steigt. Heute sind wir bei fast 84. Experten wie Dirk Brockmann beim Robert-Koch-Institut, den wir gerade eben schon gehört haben, die warnen schon jetzt.
Wir sind genau in der Flanke der dritten Welle, da gibt es gar nichts mehr zu diskutieren. Und in diese Flanke herein wurde gelockert. Und das beschleunigt nochmal dieses exponentielle Wachstum, was wir sowieso schon vor den Lockerungen gesehen haben, durch die neue Variante B117. Das heißt, dem geht jetzt nichts mehr aus dem Weg, dass wir voll in das exponentielle Wachstum reingehen und das auch noch befeuern durch Lockerungen. Das heißt, das ist total irrational gewesen, hier zu lockern.
Total irrational, sagt der Experte beim RKI, Dirk Brockmann. Was sagen Sie, Ezra Küçük, mein Gast heute hier im Deutschlandfunk Kultur? Ist es einfach nur irrational oder ist es einfach auch die Notwendigkeit, auf eine Corona-müde Gesellschaft zu antworten?
Ja, ich denke, dass wir in einer internationalen Pandemiesituation öfter natürlich in der Situation sein werden, dass ein Hin und Her und dass gewisse Entscheidungen getroffen werden und auch wieder zurückgenommen werden müssen, dass das in der Situation begründet liegt. Und ich bin auch keine Person, die allgemein in ein Politikbashing einsteigt, da ich großen Respekt davor habe, welche Herausforderungen die politischen Entscheider derzeit ausgesetzt sind, um diese Krise zu meistern. Aber dennoch, und das ist das, wo ich dem O-Ton gerade zustimmen würde, sind wir derzeit in der Situation, wo es nur noch schwer zu verstehen ist und auch nur noch schwer zu vermitteln ist, das derzeitige Corona-Management der Bundesregierung. Ich habe den Eindruck, dass wir den großen Vorteil, den wir aus dem ersten Lockdown, wir erinnern uns alle an den Sommer 2020, in dem die Inzidenzzahlen in Deutschland vergleichsweise gering waren, dass wir diesen Vorteil verspielt haben, dass wir unsere Position international auch eingebüßt haben und auf den großen Feldern Masken, Impfung, Testung in allen drei Bereichen nicht nachvollziehen können, warum da die Entscheidungen so getroffen worden sind, wie sie getroffen worden sind und wir in allen drei Themen eigentlich zu spät dran sind.
Das sind wir jetzt. Die Frage ist natürlich, wie geht man damit um? Aber wenn man diesem Gedanken folgt, diese Notbremse wurde ja eingebaut bei den letzten Bund-Länder-Beratungen, wenn die Inzidenz über 100 geht, dann kehren wir im Prinzip zurück in den Lockdown, wie wir ihn hatten bis Anfang März. Ich frage mich bloß, ob das gesellschaftlich geht, also ob wir uns das zumuten können. Da können wir verschiedene Bereiche durchgehen. Ich finde, der entscheidendste Bereich ist eigentlich da die Schule. Können wir jetzt wirklich den Kindern, die gerade mal ein paar Tage wieder da waren, sagen, okay, jetzt gibt es mal wieder länger keine Schule, Ferien, zu Hause sein, keine Freunde treffen, keine Sozialkontakte?
Naja, deswegen spiele ich auf die anderen Aspekte an. Das ist ja ein Vielklang von Maßnahmen, die zusammenkommen, damit man eine Entscheidung auch entsprechend vermitteln kann. Als wir entschieden haben, dass die Schulen jetzt wieder öffnen, war man von einer Voraussetzung ausgegangen, dass man dann in der Schule auch in der Lage sein wird zu testen. Das und dass auch Lehrerinnen und Lehrer bereits in dieser Kohorte mit drinne sein werden, jetzt die Impfungen maßgeblich schon in dieser Gruppe vollzogen zu haben. Und das ist ja alles nicht der Fall. Deswegen ist die Basis auf der Entscheidung, wann die Schulöffnung entschieden hat, ja derzeit gar nicht, sind wir noch nicht so weit. Deswegen kann ich sehr gut verstehen, dass wieder über Schulschließungen nachgedacht wird. Und wenn man die steigenden Inzidenzzahlen betrachtet, wird das wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen. Aber wie gesagt, es ist alles so komplex, weil die eine Dimension mit der anderen zusammenhängt.
Aber könnte man nicht an der anderen Stelle sagen, ja, es müsste so sein, aber wir treffen die politische Entscheidung auch mit allen Risiken, die wir da eingehen, dass es so nicht sein kann. Auch vielleicht auch aus der politischen Ahnung heraus, es ist sowieso nicht mehr durchsetzbar. Wir haben ja schon bei dem Lockdown, als er noch härter war, gemerkt, die Menschen folgen dem nicht mehr so. Da kann man natürlich dann immer strengere Regeln erlassen. Ich fürchte bloß, am Ende werden sie dann immer weniger eingehalten.
Klar, das hat ja auch was damit zu tun, dass es richtig in die Existenzen und in die Lahmlegung von gewissen Zweigen geht. Und in diesem Fall, wenn wir uns angucken, die nachkommenden Generationen, die junge Generation, mit den Entscheidungen, die wir derzeit fallen, merken wir immer mehr und mehr, dass sie die Leidtragenden dieser Corona-Pandemie-Situation auch langfristig sein werden, wenn es um den Bildungserfolg geht, wenn es um die Frage von Jobeinstieg, Übergänge. Stellen Sie sich vor, Sie haben dieses Jahr einen Abiturabschluss gemacht und können Ihre weiteren Schritte derzeit überhaupt nicht planen. Klar, ich glaube, wir müssen schauen, dass nachdem wir die ältere Generation, weil sie die Risikogruppe sind, so sehr in den Mittelpunkt gestellt haben, richtigerweise, dass wir jetzt gucken, dass die nächsten nachkommenden Generationen nicht die großen Leidtragenden dieser Pandemiesituation werden.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Mein Gast heute ist Esra Gücük, Geschäftsführerin der Allianz Kulturstiftung. Auf die größere Bühne der Öffentlichkeit sind Sie getreten mit Ihrer Idee, mit Ihrer Initiative, die junge Islamkonferenz ins Leben zu rufen, als Dialogforum, als Reaktion auf die Debatte, die ein gewisser Thilo Sarrazin damals ausgelöst hatte, richtig?
Genau, richtig.
Ja, wir sind ja jetzt 10 Jahre weiter. Die Debatten sind andere. Ich weiß nicht, ob sie fruchtbarer sind als damals. Und wir können es jetzt wieder an einem Sozialdemokraten spiegeln, wenn wir wollen. Wolfgang Thierse, der sich ja gegen die Gefahr, ich versuche das mal kurz zusammenzufassen, gegen die Gefahr der gesellschaftlichen Spaltung ausgesprochen hat, wenn wir zu sehr auf kulturelle Identitäten und Abgrenzungen pochen. Um es mal im knappen Beispiel zu sagen, darf das Gedicht einer schwarzen Frau wie Amanda Gorman nur von einer schwarzen Frau übersetzt werden, der dann seinerseits, der Wolfgang Thierse, viel Kritik bekommen hat dafür, dass er das als seine Normalität propagiert, die eben genau diese Perspektive der Mehrheitsgesellschaften abbildet und nicht die von Minderheiten. Frau Gücük, Sie können gerne ergänzen, aber meine Frage an Sie wäre, erleben Sie das gerade als eine fruchtbare Debatte?
Also mich überrascht nicht, dass wir diese Debatte führen, weil es auch Fragen unserer Gegenwart sind, nämlich so Auseinandersetzungen über Fragen von Partizipationspolitik, so würde ich es auch eher nennen als Identitätspolitik, Fragen, die danach fragen oder die versuchen, unseren gesellschaftlichen Anspruch zu definieren, alle sozialen Gruppen am politischen, sozialen und kulturellen Leben gleichberechtigt teilhaben zu lassen, gleichberechtigt Zugänge zu schaffen. Von daher sind das für mich Fragen der klassischen Sozialpolitik. Und ich glaube, jetzt, um an unsere Corona-Debatte von vorhin anzuschließen, da fragen wir uns ja auch, wer sind die vulnerablen Gruppen in unserer Gesellschaft und welche sozusagen Politik, welche systemischen Faktoren müssen wir schaffen, um ein besser gestellt oder ein schlechter gestellt entsprechend sozusagen zu regulieren. Von daher überraschen mich diese Fragen nicht. Mich überrascht mehr die Polarisierung, mit der wir diese Themen angehen und warum wir sie in so ein Feld von Identitätsfragen rücken, wo sie aus meiner Sicht an der falschen Stelle sind.
Haben Sie eine Erklärung dafür oder anders gefragt, wer sorgt denn dafür, dass wir gerade diese Polarisierung so stark haben?
Na, ich glaube, das eine ist, Sie haben die Amanda Gorman-Debatte gerade als Beispiel angeführt. Ich glaube, ein Punkt ist, dass wir kleine Beispiele hochjazzen und sie als sozusagen stellvertretend für die Gesamtdebatte darlegen. Also wenn Sie mich jetzt fragen, finden Sie das richtig, dass die Behauptung, dass ein Gedicht von Amanda Gorman nicht von einer weißen Übersetzerin übersetzt werden darf, dann ist dazu meine Meinung ganz klar, dass das die völlig falsche Debatte und völlig falsche Frage ist. Natürlich kann ein Gedicht von Amanda Gorman von einer weißen Übersetzerin übersetzt werden. Zumal man natürlich immer bei jeder Übersetzung gucken muss, hat der Übersetzer, die Übersetzerin einen Bezug zum übersetzten Text. Aber Identitätsfragen zu einem zwingenden Bedingung zu machen, wäre aus meiner Sicht auch ein komplettes Missverständnis von Kunst. Mhm. Also wenn Literatur ihrer Wesenskraft abgesprochen wird, nämlich dass man sich hineinschlüpft in andere, dann stehen wir an einem ganz anderen verlorenen Punkt. Aber ich glaube, das zeigt, dass sozusagen woran die Debatte krankt. Sie versucht in einem klein-klein von Farbenexperimenten eine viel größere gelagerte soziale Frage auszutarieren. Und ich glaube, das ist nicht die richtige Herangehensweise. Ich glaube, wir müssen den sozusagen Dreiklang von sozialen Fragen, die hinter Class, Race und Gender stecken, auch genauso systemisch angehen und befragen, als im Klein-Klein uns zu verhaspeln, sage ich mal.
Wenn ich Sie so höre, dann habe ich das Gefühl, Sie sind Leuten wie jetzt dem viel kritisierten Wolfgang Thierse da eigentlich näher als vielleicht so manchen Leuten, die eher mehr aus einer migrantischen Community kommen.
Nee, das würde ich nicht sagen. Also ich wollte nur darauf hinaus, dass ich es als unhilfreich erachte, diese kleinen Beispiele zu der Gesamtdebatte zu machen. Thierse hat ja versucht, im Grunde Aufschlag zu machen und darzulegen, warum er diese Identitätsfragen als unhilfreich ansieht. Und wo ich sozusagen dem Wolfgang Thierse komplett widersprechen würde, ist überhaupt diese Themen zu Identitätsthemen zu machen. Für mich stecken da harte soziale Verteilungskämpfe, Fragen von Partizipation und Zugang dahinter. Und eine Sozialdemokratie ist aus meiner Sicht genau für diese Fragen zuständig und kann sich nicht freisprechen und sagen, wir sollten uns als Sozialdemokratie weniger mit solchen Dingen beschäftigen, weil wir uns nur sozusagen rausnehmen, hier die Farbenspiele zu betrachten.
Mhm. Wobei, wenn ich da einhaken darf.
Und das ist aus meiner Sicht eine falsch verstandene Identitätsdebatte.
Ja, wobei natürlich Thierse und andere nur reagieren auf das, was sie hören. Also ich gebe Ihnen vollkommen recht mit diesen Beispielen. Ich finde es eigentlich auch immer viel zu klein-klein und da werden Sachen aufgeblasen, um irgendeine große Gefahr an die Wand zu malen der Identitätspolitik. Aber vielleicht sind sie ganz hilfreich, um die Logik zu verstehen. Aus den USA kam eine Nachricht, die wir ja auch schon mal diskutiert haben, wo es darum ging, was ist eigentlich der Hintergrund dafür, dass schwarze Schüler in den USA, man kann das sehr gut vergleichen in den USA, weil es da landesweite Vergleichsprüfungen gibt, in Mathematik deutlich schlechter abschneiden. Da kann man zu dem Ergebnis kommen, das liegt an den sozialen Verhältnissen daran, dass Schwarze in den USA grundsätzlich eben nicht in privilegierten Positionen sind. Also eine klassische soziale Frage. Mhm. Aber da kommen jetzt neue Ideen, die im Prinzip eine kulturelle Dimension reinbringen und sagen, naja, die sozusagen mathematische Grundlogik ist im Prinzip eine White Supremacy. Letztendlich ist es dann sozusagen eine Reaktion darauf, wo alte Linke wie Thierse und andere sagen, nee, Leute, es ist eine soziale Frage.
Genau, ich glaube nur, es führt zu nichts, wenn wir die soziale und die kulturelle Frage gegeneinander ausspielen. Damit haben wir die Probleme ja nicht gelöst. In Ihrem Beispiel ist es ja also für mich ist Identitätspolitik eine Beschreibung dafür, dass Menschen mit unterschiedlichen Biografien unterschiedliche Erfahrungen machen und einige von diesen Erfahrungen sehr schmerzhaft sind und soziale Probleme darstellen. Wenn wir uns das Beispiel der Bildungserfolge von schwarzen Jugendlichen in Amerika anschauen, dann steht ja in diesem Beispiel Schwarz für eine soziale Problematik, die auch nur strukturell gelöst werden kann, indem wir dann anfangen, über Wohnungsmarktpolitik zu reden, über Bildungspolitik zu reden, über die Abhängigkeit von Bildungserfolg, vom sozialen Hintergrund der Eltern und so weiter. Und da sozusagen, darum meine ich, es geht um eine Partizipationspolitik, dann muss ich mir die verschiedenen Bereiche im Wohnungsmarkt, im Gesundheitssystem, im Arbeitsmarkt, im Bildungsbereich genauestens anschauen, um auf diese Gruppen, das sind dann immer unterschiedliche Gruppen, und auf ihre sozusagen sozialen Problemlagen eingehen zu können. Und ich finde das richtig, dass wir als Gesellschaft diese Debatten führen und den Anspruch haben, dass diese Gruppen eben nicht strukturell aus dem Raster fallen.
Die Einschätzung von Ezra Küçük hier bei uns im Deutschlandfunk, Kulturmitbegründerin der Jungen Islamkonferenz und heute Geschäftsführerin der Allianz Kulturstiftung. Der Blick weiter auf die aktuellen Themen. MeToo-Verwürfe an der Berliner Volksbühne, die gehören dazu. Der Intendant der Volksbühne, Klaus Dörr, hat jetzt seinen Rückzug von dem Posten erklärt, nachdem am Wochenende Vorwürfe von 10 Frauen aus dem Volksbühnenteam bekannt wurden. Der Intendant solle sexistische und frauenfeindliche Sprüche geklopft haben, aber es geht auch um übergriffliche Avancen und anzügliche Blicke. Vorwürfe bisher, nichts ist bislang gerichtsfest. Das sei gerade bei Vorwürfen dieser Art besonders betont. Die Erklärung Dörrs zu seinem Rückzug darin heißt es, er bedauere zutiefst, wenn er MitarbeiterInnen durch Verhalten, durch Blicke oder auch durch Worte verletzt habe. Wir können hier natürlich keine juristische Klärung vornehmen, aber wir können über Strukturen reden, die auch mein heutiger Gast Esra Küçük gut kennt. Sie waren vor ihrer Zeit bei der Allianz Stiftung im Direktorium des Maxim Gorki Theaters in Berlin. Wir müssen jetzt nicht den Stab brechen über der Institution insgesamt, aber ist das Theater ein Ort, der so etwas begünstigt?
Das so etwas begünstigt, gute Frage. Also ich kann erstmal vielleicht ein bisschen davon erzählen, dass ich in meiner Zeit am Theater auch den Theaterbetrieb als sehr traditionell gesehen habe und erlebt habe. Wenn wir mal schauen, 70% haben wir weibliche Zuschauerinnen in der Theaterwelt, aber es arbeiten am Theater 70% Männer, die für 70% Frauen im Publikum Programm machen. Wenn ich mich an meine Zeit am Maxim Gorki Theater zurückerinnere, waren wir das einzige Theater mit Shermin Langhoff als Intendantin in Berlin von den großen Theatern, die eine Frau in Berlin in der Leitung hatte. Da gibt es sozusagen im Theaterbetrieb noch einiges im Bereich Gleichstellung zu tun. Gleichzeitig ist natürlich so ein Betrieb, der unter Extremsbedingungen jeden Tag Programm für ein oder vielleicht drei Bühnen gleichzeitig macht, ein Riesenbetrieb auch, der maschinell funktioniert wie am Laufband. Und ich glaube, diese Debatte da reinzugucken in die hierarchischen Strukturen, wie denn sozusagen die Arbeitsbedingungen am Theater sind, ist eine Debatte, die wir führen müssen und führen werden, jetzt nochmal in der Konsequenz.
Ja, absolut. Wir haben auch schon mal hier im Deutschlandfunk Kultur begonnen, unter anderem auch mit einem Gespräch mit Thomas Schmidt, der ist Professor für Theatermanagement in Frankfurt am Main, der nochmal genau auf die Rolle auch der Intendanten geschaut hat und unter anderem das gesagt hat.
Der künstlerische Kopf, Intendant, das gehört der Vergangenheit an und wird jetzt allmählich aussterben. Die Handschrift des Theaters ergibt sich ja aus der Vielfalt der musikalischen, der tänzerischen, der Regiehandschriften im Schauspiel. Und wenn all das zusammenkommt, wird es durch eine kluge Dramaturgie und eine kluge Theaterleitung, die aus mehreren Köpfen bestehen sollte, zusammengebunden und präsentiert. Und das ist eigentlich die Lösung aus dieser Sackgasse Ein-Mann-Personen-Regime.
Also die Lösung, anti-autoritärer, weniger auf einzelne Personen konzentriert zu sein im Theater, Frau Küçük?
Das passiert ja auch immer mehr, das ist der derzeitige Trend. Und ein Theaterstück ist natürlich ein Beispiel par excellence, das nur aus Teamarbeit überhaupt funktionieren kann und zustande kommt und nicht die Arbeit eines Regisseurs oder einer Regisseurin ist. Von daher würde ich dem jetzt grundsätzlich zustimmen, dass die Entwicklung in die Richtung geht. Was mich extremst überrascht, ist, obwohl wir diese Modernitätsentwicklung haben, obwohl extrem viel im Kulturbereich passiert, diese Skandale, die wir jetzt mitbekommen, dann doch sehr antiquitäre und klischeehafte an sich sind, dass wir, wenn Sie sich jetzt auch den Fall Julian Reichelt anschauen.
Den Bildchefredakteur, der jetzt gerade freigestellt wurde, ja, nach so entsprechenden Vorwürfen, ja.
Genau, dass es darum geht, dass Männer ihre Autoritätsposition ausnutzen würden, zumindest sind das die Vorwürfe, um gewisse Personalentscheidungen zu treffen und so weiter und so fort. Da finde ich es schon erstaunlich, mit was für althergebrachten, vielleicht eher noch in den 70er, 80ern vermuteten Themen wir damit heute noch zu tun haben. Ich kann zu den einzelnen Fällen natürlich überhaupt nichts sagen, aber ich finde es schon auffällig, dass die Themen, die wir, wenn Sie jetzt an die Identitätsdebatte denken, die wir da draußen debattieren, sich überhaupt nicht decken mit den hierarchischen Strukturen in den verschiedenen Institutionen. Und ich glaube, das ist der Auseinandersetzungsprozess, der gerade stattfindet, dass das mehr und mehr wieder aufeinandergelegt werden muss.
Ich finde es vor allem interessant, beim Theater würde man ja vermuten, auch durch das Ergebnis, was dabei rauskommt, dass es ein unglaublich progressiver Raum ist. Und wir sehen da aber offenbar eine Schere. Es ist ja nicht der erste Fall im Kulturbereich, wir haben das ja immer wieder diskutiert, zwischen Anspruch inhaltlicher Intention und alten Strukturen. Bei der Bild-Zeitung mag das vielleicht manche weniger überraschen.
Klar, ich meine, der große Fall Weinstein in Amerika, wenn wir uns daran erinnern, kam auch aus der Kulturbranche, in diesem Fall aus der Filmwelt. Die Kultur kann sich da nicht freisprechen. Nur dadurch, dass auf der Bühne diese Themen thematisiert werden, heißt es nicht, dass hinter der Bühne alles in fluiden, nicht hierarchischen, paritätischen Strukturen stattfindet. Das ist auch Teil der Realität. Dadurch, dass ich jetzt ausgerechnet an dem einzigen weiblich geführten Theater gearbeitet habe, kann ich jetzt aus dem Alltag nicht so vieles wiederfinden. Aber natürlich kann ich schon auch sagen, dass der Trend dahin geht, dass mehr und mehr in Teams stattfinden muss und die Fokussierung auf den einen Regisseur oder die andere Intendantin wird wahrscheinlich nicht das Zukunftsmodell von Theater sein.
Ezra Küçük sagt das im Deutschlandfunk Kultur, früher im Direktorium des Maxim Gorki Theater, heute Geschäftsführerin der Allianz Kultur Stiftung. Gute Nachrichten haben wir heute auch noch im Gespräch mit Ezra Küçük, die übrigens nicht nur Geschäftsführerin der Allianz Kulturstiftung ist, sondern auch Vorstand der Allianz Umweltstiftung. Die Nachricht: in Deutschland ist der CO2-Ausstoß deutlich gesunken. Wir haben die Marke, die eigentlich nicht mehr erreichbar galt, doch noch erreicht und sogar ein kleines bisschen übererfüllt. 40,8% weniger Emissionen im Vergleich zum Jahr 1990, das meldet das Umweltbundesamt heute. Im Jahr 2020 hat sich der CO2-Ausstoß im Vergleich zum Vorjahr um fast 9% reduziert. Ein bisschen Wasser kommt in den Wein, ein Drittel etwa geht auch auf den Corona-Lockdown zurück. Aber Frau Küçük, immerhin.
Ja, erstmal eine gute Nachricht und gut, dass wir es dank des Lockdowns geschafft haben, unseren Klimazielen aus dem Pariser Abkommen jetzt erstmal, muss man sagen, gerecht zu werden. Aber wenn wir uns das genauer anschauen, dann sehen wir ja das Problem, woran es liegt. Also wir können uns alle gut vorstellen, dass wir in der Pandemie sind wir alle weniger geflogen. Wir haben weniger Autos genutzt, sind weniger gefahren damit. Wir haben aber eben nicht diese Leistung erreicht, indem wir emissionsärmere PKWs gefahren sind. Wir sind jetzt nicht mit Biokraftstoff geflogen und alle mit unseren Elektroautos gefahren, wo wir an jeder Ecke es geschafft haben, eine Ladestation zu positionieren. Das heißt, diese positive Bilanz ist nicht nachhaltig, sondern ist derzeit zu einem großen Teil, eben ein Drittel, auf Corona zurückzuführen.
Mhm. Was brauchen wir denn da? Ich habe ja mit Interesse gesehen, dass Sie eben, wie gesagt, nicht nur für Kultur zuständig sind, sondern eben auch diese Schnittstelle da übernehmen. Ist das Zufall oder ist das auch ein bisschen Programm bei Ihnen bei der Allianz Stiftung?
Nee, das ist auch ein bisschen Programm bei uns in der Allianz Kultur- und Umweltstiftung, weil es um die Frage gehen wird, wie kommen wir zu einer CO2-freien Gesellschaft und wer muss dazu alles was beitragen? Und wir glauben daran, dass natürlich neben einem riesen Umdenken im Industriebereich, der politisch sozusagen begleitet werden muss, auch im gesellschaftlichen und kulturellen Feld eine Transformation zu einer carbonfreien Gesellschaft stattfinden muss und dass da kulturelle Akteure, dass da die Zivilgesellschaft eine große Rolle spielen kann, um dieses Umdenken zu erzeugen. Und wir müssen, Sie haben die Ziele für 2030 angesprochen, wir müssen 60-65% bis 2030 einsparen. Und ich glaube, jetzt kommen erst die wirklichen Prozentzahlen, die schmerzhaft sein wird, in dem Sinne, dass es eine wirkliche Umsteuerung stattfinden muss. Und wir als Allianz Umweltstiftung versuchen, unseren Beitrag dazu zu leisten.
Esra Küçük, die Geschäftsführerin der Kulturstiftung der Allianz und auch im Vorstand der Umweltstiftung der Allianz. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Beschreibung und für Ihre Zeit hier heute für uns in der Sendung.
Vielen Dank auch von meiner Seite.